Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Jeder Spiele, dem Festspiel-Podcast der Salzburger Nachrichten, der in diesem Festspielsommer unter dem Titel Festspielgespräche ohne Kostüm und Maske stattfindet. Heute sitzen wir hier auf der Berner Insel mit Julia Windischbauer. Schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Hallo.
Hallo. Hi.
Wir, das ist die Kulturressortleiterin der Salzburger Nachrichten, Hedwig Keinberger, und meine Wenigkeit, Marco Riebler.
Jeder Spiele, der SN-Festspiel-Podcast.
Liebe Julia, wo sitzen wir hier genau auf der Berner Insel?
Wir haben uns hier zusammengefunden im Büro von dem ominösen Michael Schachermeier, der die Produktionsleitung innehat hier auf der Berner Insel. Und es steht neben uns ein Schreibtisch, eine sehr gemütliche Couch. Ich besuche ja ab und an Michael zwischen meinen Pausen. Während ich nicht auf der Bühne stehe, komme ich doch gerne mal hier rum und wir plaudern so ein bisschen. Das ist immer sehr nett. Deswegen fühle ich mich hier total wohl und finde es schön, dass wir hier sind.
Könnten Sie das auch auf Oberösterreichisch sagen?
Also wir sitzen da im Büro vom Herrn Schachermeier und neben uns ist ein schöner Schreibtisch, eine sehr gemütliche Couch, wo ich manchmal während der Vorstellung latsche da um und sitze mit so einem Meiner und wir dann ein wenig ratschen und dann geht es wieder direkt auf die Bühne. Das ist ja bei dem Stück bei mir so, dass ich da ein paar Auftritte habe, dazwischen schöne Pausen, und da den Herrn Schachermeier zu treffen ist immer eine Freude.
Sehr gut.
Zum Stück Nathan der Weise. Julia, was verkörperst du heuer in dieser Spielzeit?
Ich bin zu sehen in diesem Nathan der Weise, des Weisen, Nathan der Weise, in der Regie von Ulrich Rasche als Recha, als die Tochter von Nathan.
Die Inszenierung ist ja recht zwiespältig aufgenommen worden. Die einen bejubeln sie, die anderen lehnen sie ab. Also eigentlich ist es da eine ziemlich große Amplitude. Wie erlebst du das?
Also meine Eltern kommen ja zu allen Premieren. Das ist einfach ein ganz großartiges Geschenk, was mir in den letzten Jahren begegnet. So waren sie auch bei dieser. Es war ihre dritte Rasche-Inszenierung. Und wahrscheinlich, ich lese total gerne alle Kritiken und finde das total spannend, wie sich da Leute reinfuchsen und das versuchen zusammenzubringen. Aber eigentlich ist mir die Meinung meiner Eltern, glaube ich, da am wichtigsten, oder mit denen bin ich da am liebsten im Austausch. Und die fanden es so toll, dass sie sich gleich noch für zwei weitere Vorstellungen Tickets organisiert haben und waren gestern da und kommen, nee, vorgestern da und kommen heute Abend wieder. Und das finde ich ganz schön großartig, dass das denen gefällt. Die nehmen das mit, die machen dafür Werbung. Total schön.
Aber du hast die Kritiken gelesen?
Ja,
die meisten.
Auf jeden Fall. Ja.
Ja? Und kannst du die Ablehnenden nachvollziehen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Ulrich Rasche ist ja kein Regisseur, der für eine große Masse inszeniert. Das ist ja super, also es geht ja in diesem Raum, der vor allen Dingen geprägt ist von sehr, sehr lauter, klangvollem Klangraum, würde ich fast sagen. Dann dieses Turnus, dass man immer sich im Kreis, also im Kreis gehen, laufen muss, und dann diese besondere Behandlung der Sprache. Das ist auf jeden Fall nicht jeder Mensch Sache. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ich habe, glaube ich, durch die Zusammenarbeit mit Uli, das ist jetzt meine dritte Arbeit mit ihm, echt lernen dürfen, dass ich so toll finde, wenn man dann, stehst du da auf der Bühne und dann schläft da einfach jemand. Oder jemand steht mittendrin auf und geht raus. Ich finde, Theater ist ein öffentlicher Raum und dazu soll man sich und muss man sich bitte auch in Zukunft verhalten. Und in dem Sinne, wenn so ein paar Kritiken oder auch einige Kritiken das nicht verstehen oder das denen irgendwie übel aufschlägt, finde ich das herrlich. Besser als alle sagen, ach, nett war's und jetzt gehen wir nach Hause und trinken Wein. Mhm.
Du hast erwähnt, die besondere Sprache, die vorkommt, also die Art des Sprechens sowohl der Einzelnen, also der Solisten, muss man fast sagen, der einzelnen Schauspieler und Schauspielerinnen, und auch das chorische Sprechen. Wie hast du das gelernt oder wie habt ihr das gelernt? Wie habt ihr das studiert? Wie war das in den Vorbereitungen, in den Proben?
Also ich glaube, ich hatte mein Bootcamp. Die Chöre liegt ja jetzt in den vergangenen drei Arbeiten, hat das immer der Toni Jessen, der auch mit auf der Bühne steht, unter anderem als Daya und auch als im Chor, legt die mit uns an. Und bei meiner ersten Arbeit mit Uli in Berlin am Deutschen Theater gab es wirklich so 1,5 Wochen Bootcamp. Da wurde erstmal gelernt, aha, wie läuft man da? Da dreht sich eine Scheibe, man hat einen Klick im Ohr. Was bedeutet das für die Atmung, für die Betonung, für die Zeit? So. Und das konnte ich da, 2021 war das, sehr genau lernen. Und irgendwie ist es ja so schön, weil Uli Rasche als Regisseur ist ja ein sehr, oder wie ich erlebe, ein sehr vertrauensschenkender Mensch. Und dieses Bootcamp, um das kam ich jetzt die letzten beiden Male voller Glück rum. Und mir wurde zugetraut, da einmal wieder einzusteigen. Und da ist Toni auf jeden Fall jemand, dem man da sehr schön ebenso vertrauen darf und kann und der das mit uns genau anlegt. Wobei ich sagen muss, na klar, ist ein großer Unterschied, ob man im Chor Texte spricht und gemeinsam eine Richtung finden muss oder alleine aus der Form ausbrechen darf.
Du verkörperst Recher. Vielleicht, wenn du unsere Hörerinnen und Hörer kurz mitnimmst, wie geht man in so eine Rolle rein, wenn es zur Besetzung kommt? Wie nähert man sich dieser?
Ja, das ist jedes Mal so unterschiedlich. Ich würde mir ja wünschen, man könnte wie so ein Handbuch ausdrücken und nächstes Mal nimmt man es wieder in die Hand. Diesmal war das so, dass ich ja erst 5 Tage vor Probenstart den Anruf bekam.
Weil
und ich
umgesetzt
ja,
wurde?
Genau, es wurde umgesetzt. Ich bin eingesprungen und habe mich eben mega gefreut, hier zu sein. Also eigentlich fand ich es, weil ich ja sonst in Berlin wohne, so 2,5 Monate in Österreich zu verbringen, war irgendwie ein mega schöner Ausblick. Und dann habe ich versucht, gleich, dann ging es ja quasi, musste ich das organisieren, kam hier hin und habe versucht, das zu organisieren, neben den Proben und meinen Fahrten dieses Buch zu lesen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe es gar nicht die ganze Fassung, also den Ursprungstext bis zum Ende geschafft, passiert. Aber ich habe mir natürlich diese YouTube, da gibt es ja immer so ein Video, wo Leute das mit so Playmobil manchmal spielen die das so nach, das habe ich mir natürlich sehr gut reingezogen und da so ein bisschen geguckt. Und dann habe ich die tolle Kollegin Almut Zecher, die Sita spielt, die eine Freundin von mir ist und die mir immer ganz gemein auf die Finger klopft, wenn ich mit Unwissen glänze und dann sagt, ah Jule, das musst du jetzt nur mal nachlesen. Na, jetzt schau da nur mal rein, das ist ganz anders, wie die Recher daherkommt. Diese Ratschläge nehme ich mir natürlich sehr zu Herzen und habe mich da eigentlich jetzt während des Probenprozesses da so reinfallen lassen, weil es keine Vorbereitungszeit gab. Normalerweise freue ich mich eigentlich 4 Monate im Voraus zu wissen, wen ich spiele. Dann lese ich viel, kaufe ich mir Bücher, weil ich sehr, sehr gerne lese und recherchiere und komme dann mit so einem Konglomerat von Informationen zu der Probe und vergesse alles. Das ist das Schöne normalerweise.
War es in diesem Fall ein ungezwungeneres Nähern hin zur Rolle? War es ein unbedarfteres Nähern?
Ja, unbedarft auf alle Fälle. Also ich kann mich erinnern, die erste Probe, die wir hatten in dieser Szene, wo Reche dem Tempelherr begegnet, die ja eine totale Liebesszene ist, das hatte ich ja in meiner feministischen Agenda, die ich ja in jedem Probenprozess mittrage, hatte ich ja dann ganz anders gelesen und war da, ich habe den total fertig gemacht auf der, und ihn angeschrien. Und eigentlich ist es ja ein Liebestext. Und das war super auszuprobieren. Danach gab es dann quasi eine kurze Stille auf der Probebühne und es war so ein bisschen, gut, Julia, jetzt hast du es ausprobiert. Und jetzt noch mal ganz kurz, es ist ja eine Liebesszene. Guckst es nochmal, probierst es nochmal aus. Und so haben wir uns dann zusammengefunden. Und da habe ich natürlich, das ist ja irgendwie so toll, dass ich mache jetzt zum ersten Mal so quasi Festival-Charaktertheater. Die mit diesen Leuten, mit denen ich das spiele, mit ein paar davon, auf die bin ich schon in Berlin getroffen, aber die meisten habe ich jetzt kennengelernt. Und es ist nochmal so toll anders. Also ich will es vielleicht doch nicht so vergleichen, wie ich es gerade angefangen habe. Aber es ist schon sehr anders als zum normalen Ensemblebetrieb.
Ist ja. Ihre Reche also dann doch ein liebes, behütetes, sanftes Mädchen geworden?
Um Gottes Willen. Ich hoffe ja nicht. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da Leute gibt. Die größte, dem Theater inhärente Position nimmt ja auch die Projektion ein. Und wenn da Leute da in den Abend reingehen und die wollen ein naives Mädchen sehen, das einem Typen nachtrauert oder ihn für sich zurückgewinnen will und das ist ihr ganzer Lebensinhalt, dann werden die das sehen. Und da kann ich auch nichts rütteln. Und das habe ich auch aufgehört in den letzten Jahren. Ich glaube, ich habe Lust, diese Recher zu spielen für Leute, die was anderes sehen wollen. Und ich hoffe, da genügend Angriffsfläche zu bieten. Und ich glaube, ich mag, also ich finde es grundsätzlich auch für meine Zukunft, glaube ich, toll, Frauen zu spielen, die auf den Tisch zuschlagen und zu sagen, hey, stopp, falsche Richtung, mein lieber Freund, das geht anders mit mir. Und in dem Sinne versuche ich das weiter. Jetzt haben wir ja noch 3 Vorstellungen. Das ist ja so toll am Theater. Das ist jetzt nicht wie mit dem Film einfach vorbei, sondern hey, ich habe Bock, heute spiele ich die nochmal ganz bockig oder ganz lieb. Mal gucken.
Sie sind aber, also du bist ja auch aber auf der Bühne immer, fast immer im Gehen, ja, so wie die anderen Schauspieler ja auch. Das heißt, ihr seid immer in Bewegung. Ihr geht auch meistens nicht einfach geradeaus nach vor, sondern über die Seite oder eigentlich in einer Kreisbewegung, weil sich ja die Scheibe dreht. Das heißt, ihr folgt der Scheibe. Ihr habt immer eine Musik mit, die zwar, würde man sagen, einen Untergrund legt, aber die doch immer präsent ist und ihr immer zur Musik sprecht. Wie, da die anderen auch gehen, wie kannst du da eigentlich etwas von dieser Rächer entfalten in diesem doch sehr rigiden Rahmen?
Ach, das mag ich so gerne. Das würde ich, glaube ich, so gerne immer wieder mit Uli arbeiten. Ich finde den auch künstlerisch und als Person sehr toll, aber das ist doch großartig zu sagen, wir haben ziemlich krass eng gezurrten Raster und ich bin eigentlich wie an so Seilen gehalten, ich muss auf der Drehscheibe laufen, ich muss, aber ich darf auch und ich darf auch einfach mir rausnehmen, 30 Sekunden gar nichts zu sagen oder ein Wort in die Länge zu ziehen oder es ist ja auch körperlich, es ist ja körperlich auch sehr viel möglich, ich glaube, es wäre banal zu sagen, oder ich meine, das liest man ja oft in Kritiken, das kann ich auch niemandem übel zu nehmen. Ich finde das immer ein bisschen banal, die laufen da ständig. Naja, wir gehen, wir stapfen, wir trotten, wir schieben uns in den Boden. Also da gibt es ja auch eine große Differenz. Und was ich sehe, ich habe ganz lange getanzt, ich komme da, glaube ich, so auf so einen Bewegungshintergrund und habe da total Freude, mich da so körperlich in diese Form einzupassen und dann an ein paar Stellen so rauszubrechen.
Inwiefern konntet ihr als Schauspieler selber diese Bewegung mitgestalten? Oder ist es nicht sehr viel auch choreografiert? Also wenn man zuschaut, sieht man ja auch, dass die Positionen der Darsteller auf der Bühne auch ganz, ganz genau geplant und choreografiert sind. Also die sind ja, hat man den Eindruck, nichts dem Zufall überlassen. Die Entfernungen, wie man sich aufeinander zu- oder wegbewegt, wie man sich bewegt und nicht bewegt, weil es genau in dem Tempo ist. Also da stelle ich mir vor, dass die Vorgaben doch ziemlich für diesen Raster ziemlich, sagen wir mal, manifest sind.
Ah ja, manifest trifft es auf alle Fälle. Dadurch, dass wir als in dem Bühnenbild gibt es ja diese 5 großen Säulen, die sind ultra schwer und kommen da einfach vorbei. Da bin ich ja sehr froh, wenn ich diese Verantwortung, also vor allen Dingen im Promozess auslagern kann nach draußen an die Regie, an wer da Dramaturgie, wer da auch immer alles sitzt, damit die uns sehr gut dadurch choreografieren können. Das finde ich irgendwie super, super gut. Und dann gibt es natürlich, oder da hat Uli ja ein sehr feines und genaues Auge, was das erzählt, wenn man nur den Körper ein bisschen nach links dreht oder sich eher frontal hält oder den Kopf dreht. Da aus diesem Raster, daran halte ich mich eigentlich sehr, sehr gerne und möchte dann aber auch gerne mal meine Kolleginnen überraschen und mal was anderes anbieten. Und dann geht man von der Bühne ab und guckt, wie fandst du es jetzt eigentlich? Fandst du blöd? Okay, mach ich nächstes Mal anders, gut.
Und wie geht es Ihnen mit der Musik? Also auch die Arbeit mit dieser Musik? Wie geht ihr aufeinander ein, wenn du sprichst und wie hörst du da auf die Musiker beziehungsweise wie gehen die Musiker auf dich ein, dass ihr da mit dem Tempo wechseln könnt?
Also im Promo-Prozess ist es ja wirklich eine absolute, ich glaube, jetzt weiß ich den Fachbegriff nicht, ich dachte jetzt atonale, aber das ist vielleicht auch falsch, auf jeden Fall eine Live-Komposition von Nico van Versch, der die Musik macht, der bei jeder Probe dabei ist und bei jeder Probe live für sich ausprobiert. Das ist fantastisch und ich muss aber zugeben, das war im DT anders von der Akustik. Jetzt ist das natürlich ein sehr, sehr großer Raum, wo wir auf der Bühne, man hat einen Klick im Ohr, man hat die Kolleginnen, die sprechen im Ohr. Ist es jetzt für mich in dem Fall gar nicht so leicht, die Musik zu hören. Und ich glaube, ich habe dann auch ein begrenztes Aufnahmespektrum. Ich konzentriere mich auf meinen Gefühlskolben, auf meine Kolleginnen und auf meine Position und dass die Musik dann da ist. Manchmal hilft die total, manchmal stört sie. Und ich glaube, solange man selber als Spielerin mit der Musik sich reibt, kann es nur gut werden.
Mhm. Julia, ich glaube, du musst das kurz übersetzen. Man hat einen Klick im Ohr. Was bedeutet das für den Hörer?
Jetzt erzähle ich das geheime Geheimnis von Ulrich Rasches Theater. Man hat, also wir haben ja einen Mikroport, damit man eben über die Musik und über diese anstrengenden Stellen auch in leisen Tönen durchkommt. Mhm. Und wir sind aber auch ausgestattet mit einem kleinen Kopfhörer, wo wir die unterschiedlichen, je nachdem, wie die oh Gott, wie nennt sich das denn?
Metronom.
Metronom. Ja, vielen Dank. Wie schnell die Musik ist, je nach Szene wird das angepasst und dann kommt mal ein schneller Klick, ein doppelter Klick oder ein langsamer Klick. Die sprechen dann ganz wild die ganze Zeit, ja, das ist die 150er, da haben wir die 70er, da ist die 85er. Und man steht daneben und denkt, ja gut, Nudelsuppen, was auch immer, ich laufe einfach auf diesen Klick.
Aber jetzt hat man das Mikroport, jetzt hat man diesen Klick. Kann man da überhaupt noch die richtigen Worte finden bei so viel Ablenkung?
Die muss man ja davor wissen.
Das heißt, die sprudeln dann raus?
Naja, klar, der Text ist da und alles andere entsteht im Moment und verpufft dann auch wieder.
Ja, vor allem nicht nur die Sprache, auch die Gäste, auch das Zusammenspielen, auch das Reagieren auf den Bühnenpartner.
Ja.
Ist auch schwierig dann, oder? Egal.
Ach, ich finde manchmal, ja, manche Dinge sind super schwierig, aber eigentlich lieber machen und versuchen und dann scheitern und dann auch mal aus dem Klick rausfallen oder mal ein Wort falsch betonen und dann denken, ja gut, und morgen wieder anders.
Du hast gesagt, du bist sehr spät erst, also kurz vor dem Probenbeginn überhaupt eingestiegen. Was nimmst du von diesem Lessing und von dem Nathan mit? Was hast du erkannt, was hast du erfahren von diesem Stück?
Schöne Frage. Für mich ist es auf jeden Fall das Stück nicht zu trennen von der Zeit, die ich hier erlebt habe. Diese 2,5 Monate, die jetzt einfach irgendwie in ein paar Tagen vorbei sind. Und ich bin mega krass dankbar, dass ich da jetzt so reinkommen durfte. Und diese Menschen, mit denen ich da in der Probenzeit viel Zeit verbracht habe, aber auch mit denen ich da auf der Bühne stehe, also das ist ja wieder mal ein Geschenk, das hätte ich Anfang des Jahres noch nicht wissen können, dass mir das in diesem Sommer passiert. Und dann muss ich auch dazu sagen, also hier die Gewerke, die ganze Technik, alle möglichen Leute, denen man hier begegnet, das ist ein Potpourri an echt wundervollen Leuten. Und ich freue mich, zurückzukommen.
Und von Lessing, Ringparabel, Weltreligionen, Toleranz, Aufklärung, die Dramaturgie hat sich ja sehr bemüht, da einen Konnex herzustellen oder Fragen aufzuwerfen, dass unser heutiger Antisemitismus oder der Antisemitismus des 20. Jahrhunderts in der Aufklärung wurzelt mit dem Bezug zu Hannah Arendt. Die große Frage Judentum und Bürgertum, hat sich da irgendwas ergeben für dich?
Ich glaube, da gibt es natürlich ein ganz großes Interessensfeld bei mir, das ich auch die Jahre zuvor schon ausbauen konnte. Und neben dem, dass die Begegnung das Wichtigste ist und dass man sich in die Augen guckt und dass man sich zuhört, was natürlich das Stück auch widerspiegelt, freue ich mich da auf weitere Auseinandersetzungen mit dem Thema, mit Figuren, die genau diese Themen verhandeln, auch und zwar nicht nur im Lessingschen Theater, sondern auch im modernen Theater und im Film. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, es wäre eine schöne Übertragungsleistung, die zu tun wäre in den nächsten Jahren.
Jetzt ist es so, du hast es angesprochen, es war dein erstes Mal bei den Salzburger Festspielen. Wie ist es, wenn da so der Anruf kommt, bist du dabei bei den Festspielen? Nimmt man das dann als Ehre wahr oder
also,
sagt man, ja,
sei na, ja, natürlich ist es eine Ehre. Also das war wirklich sehr schön, als der Uli dann gefragt hat, na und kommst nächste Woche nach Salzburg? Und ich wollte wirklich kommen und habe so, ja, ich besuche dich da mal auf den Proben. Und er meinte so, nee, Julia, hättest du Bock, würdest du die Rächer spielen? Ich habe mich einen Haxen ausgefreit und habe meine Sachen gepackt und kam hier hin. Und ich glaube, das ist aber jetzt auch so eine Sache. Also man will ja natürlich nicht sagen, man hat jetzt ein Abonnement abgeschlossen, aber ich hätte wahnsinnig Lust, ein paar Sommer in meinem Leben noch hier zu verbringen.
Du bist 26, geboren in Linz.
Wie Leonding.
Ja, das ist immer genau. So die Sache. Ich sage manchmal Linz, manchmal Leonding, weil Leonding ist wirklich ein Kaff. Es ist ja nett, ja. Aber eigentlich, wenn man dort ist, dann ist man in Linz. Ja. Aber schön, dass ihr das wisst.
Wann hast du so erstmals die Salzburger Festspiele wahrgenommen?
Ach, meine Oma ist ein ganz großer Theaterfan. da gab es immer, wenn die neue Botschaft rauskam, gab es immer wilde Diskussionen bei ihr beim Brunchen. Mhm. Und ich hatte tatsächlich noch nie die Möglichkeit, Jedermann zu sehen. Das war mir, glaube ich, einfach oft zu teuer und dann war ich oft anderweitig beschäftigt. Aber genau, meine Eltern sind auch gerne Konzertgängerinnen und quasi, ich kriege das immer mehr als Bericht im Moment mit oder bisher.
Das heißt, der Jedermann ist sich auch in dieser Spielzeit nicht ausgegangen?
Ich muss ehrlich gestehen, nein, weil wir in Endproben waren, als die Premiere rausging und jetzt war ich parallel schon am andere Sachen vorbereiten. Das ist, und bin jetzt gleich mit nach unserer letzten Vorstellung fahre ich los. Aber genau, die Zeit wird kommen.
Vielleicht kommt bald einmal ein Botschaftsengagement.
Oder ein Jedermensch-Engagement.
Oder Jedermensch-Engagement. Leonding und Linz, dann Falkenbergschule, dann in München, dann Kammerspiele München, dann gleich einmal ins Deutsche Theater. Das ist alles ziemlich flott gegangen mit 26 Jahren. Dann auch schon Preise, Max-Ophüls-Preis und im Vorjahr Diagonale. Ist das für dich so ganz normales Tempo oder hast du manchmal schon das Gefühl, es bläst dir der Wind um die Ohren?
Ich glaube, ich liebe es, den Wind in den Haaren zu haben und dass er so stark geht, dass er mir die Tränen da reintreibt, aus Freude oder aus Wut oder aus Angst, je nachdem. Also ich glaube, für mein Pacing, und das ist ein schnelles, war es gerade richtig. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass das so läuft und sehr dankbar, vor allen Dingen, dass da auch in der Falkenberg-Schule, dass ich da Dozierende hatte und dann auch Matthias Lilienthal, der Intendant war, der Kammerspieler, die einfach gesagt haben, lustig, diese Windischbauer, die, wir tun es einfach mal so, als würden wir an die glauben. Und das war ein großes Glück.
Es gibt ja viele junge Frauen, die Schauspielerinnen werden wollen und denen das nicht so leicht fällt. Warum ging das bei dir so gut? Besonderes Talent?
Ach, Glück? Auf jeden Fall.
Rund um die Uhr im Einsatz?
Also wahrscheinlich kein besonderes Talent. Ich glaube, Talent ist eine Sache, die bildet sich, wenn man, also, oder ich hoffe, vielleicht ist es auch doof, das zu sagen, oh Gott, wenn es jemand doof findet, der das hört, dann schreibt mir auf Instagram und berichtigt mich eines Besseren. Ich denke für mich so, ich glaube, ein paar Sachen, warum ich da bin, wo ich gerade bin, ist, weil ich einfach immer die Möglichkeit hatte, Menschen um mich zu haben, die mich unterstützen, auch wenn es nicht läuft. Und daraus den Mut ziehen kann, immer weiterzumachen. Und auch wenn die Probe blöd läuft oder wenn man das 17. Absage von einem Casting bekommt, dann zu wissen, ja, komm, sei es drum, weiter und wieder aufstehen und wieder weiter. Und dann eigentlich dieses Scheitern, das ist eigentlich, ich glaube, das Wort Scheitern steht so ein bisschen für dieses Jahr, obwohl so viele Dinge so großartig laufen. Ich bin ja jetzt nur hier, weil ich so oft auch gescheitert bin. Und darüber redet immer niemand. Das sagt immer niemand, weil man dann nur, dann spricht man über die Preise und über das und das Engagement. Aber ich könnte ja auch einfach eine Biografie oder eine Vita veröffnen, wo meine ganzen Scheiterpunkte stehen.
Aber warum bist du hier? Weil du gescheitert bist?
Ich bin tatsächlich hier, weil ich hätte eigentlich jetzt in der Zeit einen Film gedreht. Und eine Stunde, bevor mich Uli angerufen hat, wurde gesagt, der Film ist um ein Jahr verschoben. Und ich bin zusammengebrochen und dachte, oh fuck, ich habe mich anderthalb Monate darauf vorbereitet. Ich habe so Bock, shit. Zack, kommt der Anruf von Uli. Und wahrscheinlich so. Metaphorisch.
Wie definierst du das Scheitern inzwischen für dich als Freund?
Ja, total. Ich glaube immer währenddessen, wenn man in so einen Schluck in der Kurve ist oder gerade auf so eine, wenn es so irgendwie so eine Wellenbewegung ist und man ist unten, ist es halt einfach bescheuert und blöd und man denkt, es geht nie wieder besser. Aber im Nachhinein sind die Scheiterpunkte eigentlich die, wo das Ding wieder, wie bei einem Rollercoaster, wo das Ding wieder angefangen hat, richtig Fahrt aufzunehmen. Mhm.
Du bist seit kurzem oder seit 2020 auch schon 2 Jahre am Deutschen Theater im Ensemble. Wirst du bleiben, auch wenn Ulrich Kuhn weg ist?
Nein, mich zieht es nach Wien. Ich gehe ins Burgtheater mit der nächsten Spielzeit.
Wie ist dieser Schritt, zurückzukommen nach Österreich?
Für mich ist es auf jeden Fall kein Zurückkommen. Mhm. Ich war nie weg, aber ich war auch nie da. Ich bin, glaube ich, nirgendwo so richtig verhaftet. Und ich behalte meine Wohnung in Berlin. Ich habe das Glück, auch da weiter Vorstellungen spielen zu dürfen und werde da so ein bisschen oder eigentlich sehr intensiv auf meinen Fußabdruck, meinen CO2-Footprint achten, Flüge vermeiden und sehr viel die Zugstrecke Wien und Berlin anfahren im Herbst und im Frühjahr. und freue mich mega toll auf Wien. Und ich habe total Bock auf wieder ganz viele neue Leute und wieder ganz viel verunsichert in der Ecke stehen und denken, oh Gott, warum bin ich denn jetzt eigentlich hier? Was habe ich denn hier zu suchen? Und dann lernt man sich ja eh kennen.
Und das feministische Manifest, das du zuerst angesprochen hast, kommt mit?
Naja, was soll ich sonst?
Was steht natürlich da drin?
Ach, das ist auf jeden Fall, Manifest ist der falsche Ausdruck. Habe ich das wirklich vorhin gesagt? Nein. Also das ist diese Aufgabe, die bringe ich mit, wenn ich Kulturschaffende bin und wenn mir ein Teil von der Öffentlichkeit zuguckt, wenn ich was auf einer Bühne zu tun habe, ist es mein Anspruch an mich und aber auch an alle anderen Kulturschaffenden, zu gucken, Privilegien zu reflektieren, zu gucken, wo bin ich eigentlich übergriffig oder wo sehe ich eine feministische Agenda noch nicht klar genug, aber genauso eine andere Agenten, politische und ja, man sollte einfach up to date sein, wenn man sich diesen Beruf aussucht oder wenn es einem passiert.
Wann ist dir dieser Beruf passiert?
Ich war 4 Jahre alt und mein Opa war Laienschauspieler in einer Kirche in der Nähe von Linz und die haben da im Pfarrsaal gespielt und da stand ich daneben und habe Saft ausgeschenkt und die kamen immer dann dahinter mit so ganz groß aufgeschminkten schwarzen Augenbrauen und so aufgemalten Falten, so schön, schön in your face. Und da hat es irgendwie ja, plopp gemacht und mein Herz war auf einmal ein bisschen größer. Und das durch dann die Jahre wachsen, dann habe ich eine Musical-Ausbildung gemacht, gemerkt, Musical ist toll, aber ich sehne mich so nach den Tiefen, nach diesem tiefen Pendel in den Leuten, in den Wesen. Und deswegen will ich Theater und Film machen und will Schauspielerin sein und Geschichten erzählen.
Weil du sagst Theater und Film und vorhin ein Film, der nicht zustande gekommen ist. Mhm. Was ist die höhere Priorität? Theater oder Film?
Das möchte ich so nicht sagen. Ich glaube, das möchte ich auch nicht gewichten. Es gibt immer mal wieder Projekte, die mir mega am Herzen liegen und dann sei es dahingestellt, sei es der Film oder sei es das Theater. Ich glaube aber für mich, ich werde jetzt dann nach Wien 5 Jahre Festengagement mal erlebt haben, mal gucken, wo es mich dann hintreibt und was dann da wartet.
Was sind in Wien die ersten Rollen, ersten Stücke?
Ja, ich arbeite mit Jan Bosse an der Hildensaga. Das ist ein Stück, oh Gott, und der Autor ist mir auf den Boden gefallen. Peinlich. Naja, man kann es ja auf der Burgtheater-Webseite einfach googeln. Und ich spiele die Brünnhild und ich freue mich total drauf. Der Jan, mit dem durfte ich letztes Jahr bei den Bregenzer Festspielen was machen, auch über Stithen. Das war super schön. Und dann arbeite ich mit Ulrich Rasche und spiele die Iphigenie. Das ist auch eine Rolle, auf die ich mich jetzt nach dem Sommer anfange vorzubereiten. Das wird auch schön.
Und was steht im Film an?
Also, das ist ja gerade auch sehr aufregend. Wir haben tatsächlich morgen fällt die erste Klappe. Ich habe ein Drehbuch geschrieben. Ich habe 2 Kurzfilme gemacht und einen langen. Liefen auch Diagonale und so. Und da habe ich Co-Regie gemacht und ich habe Editorin gelernt und Schauspiel auch. Und das gab sich immer gut die Hand. Und jetzt dachte ich, jetzt muss ich das jetzt aber auch mal wissen, wie kann ich eigentlich auch ein Drehbuch schreiben? Und jetzt habe ich mich 9 Monate lang eigentlich damit auseinandergesetzt. Und ich bin, wenn ich darüber rede, ich bin total aufgeregt, dass morgen einfach um 18 Uhr, wir mussten das so reinlegen, so in den letzten Block, weil die Reise, das ist eine Geschichte von 2 Frauen, die beide am Ende ihrer Leben stehen. Die eine ist 26, die andere ist 71. Die begegnen sich nachts auf einer Tankstelle. Und eigentlich will die 26-Jährige sagen, okay, ciao, das war's. Und dann steht da vor ihrem Auto diese 71-jährige Frau und sagt, hey, na, fährst du mir nach Albanien? Ich will an den Kindheitsort meiner großen Liebe. Hier ist eine Tasche mit Geld, den Rest kannst du behalten. Und dann denkt die Junge, okay, na gut, sterben kann ich 5 Tage auch noch. Und dann fahren die los und fahren bis runter in ein kleines Dorf, Wuno in Albanien, und verlieben sich. Und dann ist es ein Film übers Bleiben und übers Gehen. Ja, und die Liebe und den Tod.
Das ist das Drehbuch.
Ja,
das ist. Und für das fällt morgen die Klappe.
Ja, das ist ja wirklich todesaufregend. Ja, genau.
Wann kommt der Film heraus?
Also die Post-Production ist abgeschlossen Ende Oktober, weil ich da dann wieder anfange in Wien zu proben. Das heißt, es muss alles bis dorthin getan sein. Und dann wird der Arbeitstitel ist Callas Darling. Maria Callas spielt quasi auch so eine kleine Schattenrolle oder sowas. wird dann auf Festivals eingereicht. Und natürlich möchte ich den Film in die Kinos bringen. Ich möchte, dass den Film viele Leute sehen. Ich finde, das ist ein Thema, das ist ja, oder hat ja auch autobiografische Anteile. Möchte, dass das viele Leute...
Spielst du selber mit?
Ich freue mich total, meine Rolle mir selber auszudenken und die selber zu spielen. Genau.
Wie viele Personen kommen da sonst noch vor?
Wir sind Carla und Gerlinde, das spielt Admo Zeche und ich. Wir sind so diese beiden Liebenden. Mhm. Und dann hat man noch vier Leute auch im Hauptcast. Eine Backpackerin, ein Typ, der im Hostel rumchillt und sich als Albaner verkauft, obwohl er richtig deutscher Touri ist. Eine Albanerin, die sie dort treffen. Und noch der Bruder von Carla, der nachkommt. Und dann haben wir noch drei albanische SchauspielerInnen, die wir vor Ort haben. Jetzt hier einen Polizisten. Genau, ein paar Leute hier von der Produktion helfen uns noch morgen für eine Szene, die ja hier auch mitspielen.
Und wie produziert ihr und finanziert ihr den Film?
Also Produktion mache ich und Finanzen, ich glaube, da komme ich so sehr von meinem Papa geprägt, so aus der Working Class oder so. Ich meine, ich habe ja das Glück, jetzt in Salzburg hier sehr, sehr schönes Geld mit nach Hause nehmen zu dürfen und...
Das butterst du gleich in den Film.
Ich weiß, dass ich im September auf jeden Fall sehr pleite sein werde. Da habe ich, glaube ich, keinen Cent mehr auf meinem Bankkonto. Aber das ist es mir sowas von wert. Und was mega ist, ist so cool. Ich bin ja jetzt hier die ganze Zeit, war beim Bauern oder habe mir hier ein Sponsoring organisiert. Und die Leute sind so toll, freundlich und nett. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar. Es wird sicher der letzte Film, den ich selber finanziere mit Eigenmitteln. Und der letzte Film, wo die Leute unbezahlt arbeiten. Aber... das muss ich einmal in meinem Leben ausprobiert haben, ob man das reißen kann. Und dafür möchte ich mich ja wirklich, es wird ja bestimmt auch im Abspann vorkommen, aber da sind die Salzburger Festspiele auf jeden Fall mitverantwortlich, dass mir das möglich gemacht wird.
Julia, ich möchte zum Ende hin noch über das Thema Einsamkeit mit dir sprechen. Mhm. Gibt es so einsame Momente, wenn der Schlussapplaus verstummt?
Ja, auch eine schöne Frage. Ich bin jetzt zum ersten Mal nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln an dem Theater, in dem ich spiele, sondern ich wohne bei meiner Mutter in St. Gilgen. Die arbeitet da im Kloster und hat eine Wohnung. Das sind 45 Minuten mit dem Auto und ich bin jetzt die Proben jeden Tag in der Früh, jeden Tag danach und jetzt nach den Vorstellungen trinke ich manchmal noch eine Cola und dann setze ich mich ins Auto. Und das ist ganz schön toll. Mhm. Das ist ganz schön toll. Man fährt da ja hier so im Wiesthal-Stausee entlang und über Hof hoch. Und die Strecke da zu fahren, im Auto mal mit Musik, mal alleine, nur mit der Natur. Ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so... Was ist denn das Gegenteil von Einsamkeit?
Zweisamkeit.
Nee, glaube ich eben nicht.
Gemeinschaft.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall keine Zweisamkeit. Danach strebe ich überhaupt nicht. Ich habe total Bock, nicht mit nur einer Person zu sein, sondern mit vielen, vielen mehr. Aber... ich würde sie vielleicht jetzt kurz die an euch gestellte Frage kurz nochmal selber beantworten, aber ich glaube, das Schöne ist, oder was ich im letzten Jahr lernen durfte, dass es so ganz viel an Einsamkeit kann toll sein, wenn man sie mit sich selber verbringt. Und wenn man in diesem einsamen Moment weiß, da ist ja noch eine zweite Person, die ist man auch selber und die ist auch einsam.
Ja, vorausgesetzt, man hält sich selber aus, oder?
Ja, oh Gott, besser ist es.
Und wie geht's dir, wenn du von einer Aufführung, wenn die Aufführung aus ist, der Applaus vorbei ist, du gehst in sowas wie die Garderobe, wie passiert der Übergang, dass du wieder du selber wirst? Also ich könnte mir vorstellen, dass bei diesem Nathan, das mit diesem, wie du das genannt hast, Raster, dass das relativ leicht geht, dass du nicht so tief in diese Rächer hineinsingst, oder doch?
Von Vorstellung zu Vorstellung unterschiedlich, aber klar möchte ich da auch fallen in einen Brunnen, den diese Rächerfigur und die auch die großartige Valerie Cioplanova, mit der ich das da spielen darf, und die ganzen anderen tollen Kolleginnen, die diesen Brunnen ermöglichen. Und man weiß, man hat Wände, an denen man wieder hochkriechen darf, in einem Raum, den die auch ermöglichen.
Aber gibt es für dich manchmal Schwierigkeiten? Also kann ich mir auch vorstellen, die Rächer ist ja auch eine Figur, die tut einen selber ja nicht weh. Das ist ja keine Lady Macbeth. Aber hast du da manchmal Schwierigkeiten, wenn du von der Bühne kommst, bei einer anderen Rolle und dann in der Garderobe bist und dann aus so einer Rolle wieder herauskommen?
Ich glaube, ich gehe auch am Anfang gar nicht in eine Rolle rein. Ich bin ja immer ich selber. Und ich will überhaupt nicht diesen Beruf entzaubern, weil er ist großartig und er hat, birgt ganz viele Schwierigkeiten und schöne Sachen. Aber ich bin, auch wenn ich diesen, wenn ich gelesen werde als Rächer auf dieser Bühne, bin ich ja ich einfach nur. Und da gibt es nirgendwo rauszugehen. Ich habe, da hatte ich bis jetzt noch keine großen Probleme. Ich glaube, manchmal bin ich ein bisschen traurig, jetzt, weil wir jetzt auch so in 4 Tagen spielen wir es irgendwie ab. Und dann muss man die, wie so ein Kind, das man zum Kindergarten gebracht hat und man weiß, die fahren auf einen Ausflug, muss man das so gehen lassen. Und man weiß nicht, ob man sich nochmal begegnet. Mhm.
Julia, vielen Dank für diese Einblicke. Danke, dass wir heute hier sein haben dürfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Der nächste Festspiel-Podcast der Salzburger Nachrichten kommt bestimmt.
Danke.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.